Im ersten Fallenlicht des Morgens erwachte Neanderthal wie so oft mit einem Schrei auf den Lippen, wie so oft mit dem grauenhaften Gefühl von Blut, das feucht an seinen Händen klebte. Blut, dessen warme Nässe durch den dünnen Stoff seines Hemdes drang, sich in schaurigen Lachen um ihn herum auf dem Boden sammelte, um ihn und die stumme, reglose Gestalt, die er weinend in seinen Armen hielt. Keuchend starrte er in die Düsternis, versuchte seinen rasenden Herzschlag zu beruhigen, während die Bilder seines Traums noch immer in seinen Augen brannten, sich mit grausamen Widerhaken in seine Seele gruben, nicht zuließen, dass er vor den Schrecken seiner Erinnerung ins helle Licht des Tages floh. Zitternd fuhr er sich mit einer Hand über die Stirn. Obwohl es im Hain niemals wirklich kalt war, schlugen seine Zähne klappernd aufeinander und seine Glieder schlotterten, als sei alle Wärme, die es jemals in seinem Leben gegeben hatte, schon seit langem aus seinem Körper verschwunden und habe nichts als Dunkelheit und graue Asche in ihm zurückgelassen. Grimmig ballte er die Fäuste, bohrte sich die Fingernägel ins Fleisch, bis seine Handballen schmerzhaft zu pochen begannen. Wie er sie hasste, diese Träume, diese schrecklichen Gespenster der Vergangenheit, die in den trostlosen Ruinen seines Lebens hausten, die Nacht für Nacht aus den Schatten hervorkrochen, um mit ihren toten, anklagenden Augen in einer grausigen Parade durch die kalten, staubigen Hallen und Korridore seines Geistes zu defilieren. Selbst jetzt noch spürte er ihre Blicke, die in stummem Vorwurf auf ihm ruhten, spürte die Furcht, die Verzweiflung und das Entsetzen, die wie eine schwarze Woge über ihn hinwegspülten, und ein ersticktes Schluchzen entrang sich seiner Kehle. Seine Träume kannten die Wahrheit. Es war sinnlos, vor ihnen davonlaufen zu wollen. Jedes Mal, wenn er die Augen schloss, wenn die kalten Klauen des Schlafs ihn packten und in die Dunkelheit rissen, zurück zu jenem grauen, nebligen Morgen, der alles zerstörte, woran er jemals geglaubt hatte, spürte er, wie das Gewicht seiner Schuld sich auf ihn herabsenkte. Eine Schuld, die mit jedem Jahr, das verstrich, schwerer auf seinen Schultern lastete. Es war der Morgen, an dem seine Jugend endete, an dem all seine Hoffnungen und Träume mit einem einzigen brutalen Schlag zerschmettert wurden. Der Morgen, an dem der Tod in sein Leben trat. Jede Nacht war er dort, sah sich selbst, wie er nichtsahnd die Tür zum Haus seiner Tante öffnete, sah, wie seine Augen vor Überraschung und Erschrecken groß wurden, als ihm der überwältigende Geruch nach Blut entgegenschlug und er begriff, dass etwas Entsetzliches geschehen sein musste. Spürte die Panik, als er mit klopfendem Herzen von Raum zu Raum eilte und sie schließlich neben ihrem Bett auf dem Boden fand, ihr blutüberströmter Körper, ausgeweidet wie ein Stück Vieh, ihr Gesicht zu einer verzerrten Maske des Grauens erstarrt, ihre wunderschönen, blauen Augen, die ihn immer mit so viel Zuneigung und Wärme betrachtet hatten, waren ihr im Todeskampf aus den Höhlen gequollen und starrten blicklos und stumpf gegen die Decke, und ihr klaffender Mund hatte sich zu einem lautlosen Schrei geöffnet, einem Schrei voller Entsetzen und Qual, der für immer in ihrer Kehle verschlossen geblieben war. Denn ihr Schlechter hatte nicht zugelassen, dass auch nur ein einziger wimmernder Laut über ihre Lippen drang, der irgendjemanden auf das grässliche Verbrechen hätte aufmerksam machen können, während er ihr in aller Ruhe ihr Kind aus dem Leib schnitt und ihr danach die Klinge seines Messers in ihr zuckendes Herz rammte. Neanderthal stöhnte auf. Dann schlug er mit einem jähen Ruck seine Decke zurück und schwang seine Beine aus dem Bett. Obwohl die Dunkelheit vor dem Fenster erst zaghaft dem Licht des neuen Morgens zu weichen begann, und der Mond noch immer als schmale Sichel über den Wipfeln der Bäume am Horizont hing, würde er in dieser Nacht keinen Schlaf mehr finden. Leise kleidete er sich an und trat hinaus auf den breiten Ast der mächtigen Eiche, deren dichtes Blätterdach seiner Familie bereits seit Generationen als Heimstatt diente, zumindest dem kläglichen Rest, der davon noch übrig war. Neanderthal straffte seine Gestalt und atmete tief durch. Er schloss die Augen, ließ sich von der Stille des nächtlichen Waldes umfangen und lauschte dem leisen Flüstern des Windes in den Blättern der Bäume, das er als Kind so sehr geliebt hatte. Doch das Licht, das ihm in seiner Kindheit Trost gespendet hatte, war schon vor langer Zeit erloschen, und es würde niemals wieder brennen. Denn wo die Nachtluft ihn früher sanft umschmeichelt und das warme Gefühl von Geborgenheit und Schutz in sich getragen hatte, barg sie nun nur noch das Versprechen auf Zerstörung und Tod. Ein kalter Hauch, der wie ein unsichtbares Leichentuch über allem schwebte. Auch dies war Ogeas Werk. Neanden erbebte, als jäher Hass in ihm emporquoll und sich sein Magen vor Verzweiflung und hilfloser Wut zusammenzog. Gleichzeitig spürte er, wie Tränen der Scham in seine Augen stiegen. Denn mochte es auch Ogier gewesen sein, der durch seinen ruchlosen Verrat den Keim der Vernichtung in ihre Herzen gepflanzt und sie alle dem Untergang geweiht hatte, so war er doch nicht der Einzige, dessen Seele befleckt worden war. Nicht der Einzige, an dessen Händen Blut klebte. So sehr Neanden ihn auch verabscheute und für seine schändlichen Verbrechen in die finsterste Hölle wünschte, konnte er doch eine schmerzhafte Tatsache nicht leugnen. Nicht Ogier war der Wächter des Hains. Er war es. Es war seine Aufgabe, für die Sicherheit und das Wohl des Waldes und seiner Bewohner zu sorgen. Doch er hatte versagt. Tag für Tag musste er mit ansehen, wie alles, was ihm jemals etwas bedeutet hatte, unter seinen Händen zu Staub zerfiel. Spürte er, wie die Lebenskraft und Vitalität des Waldes dahinschwand, wie Gräser vertrockneten und Blumen welkten, weil ihre Wurzeln keine Nahrung mehr fanden, wie die Elfen und Wesen des kleinen Volkes immer mehr zu schwächlichen, substanzlosen Schatten verblassten, die mit stumpfem Blick und hängenden Schultern ihrem Ende entgegenschlurften. Und er stand daneben, ohnmächtig und verzweifelt, während die Welt um ihn herum zugrunde ging, unfähig zu helfen, unfähig, Ogiers widerwärtiger Fäulnis Einhalt zu gebieten und den Hain wieder zu dem zu machen, was er einst gewesen war, einem Ort der Liebe und der Hoffnung, des Lachens und des Gesangs, einem Ort, an dem die Flamme des Lebens wieder in all ihrer Reinheit und erhabenen Schönheit erstrahlte und selbst noch den unscheinbarsten Grashalm und den winzigsten Käfer mit ihrer überschäumenden Vitalität und Freude erfüllte. Doch das waren Wunschträume. Er war noch immer ein Schwächling, noch immer so ein jämmerlicher Versager wie damals, als er neben dem geschändeten Leichnam seiner Tante gekniet und verzweifelt versucht hatte, sie ins Leben zurückzuholen. Mit der gesamten Kraft seines Willens hatte er darum gekämpft, ihre klaffenden Wunden zu schließen und ihr Herz erneut zum Schlagen zu bringen. Aber er war schon damals kein guter Heiler gewesen. Und seit jenem Tag vermochte er es gar nicht mehr. Plötzlich spürte er, dass er nicht mehr allein war. Erschrocken hob er den Kopf und sah, dass seine Mutter Nisalara ebenfalls nach draußen getreten war. Sie hatte ihn noch nicht bemerkt, war ganz in ihre eigenen Gedanken, ihren eigenen Kummer versunken. Im fahlen Licht des untergehenden Mondes wirkte ihr schmales Gesicht kränklich und blass, als sei ihre Haut nicht viel mehr als eine dünne, durchscheinende Hülle, die bei der geringsten Berührung auseinanderbrach, und ihr weißes Nachtgewand hing schlaff wie das Hemd eines Toten von ihren knochigen Schultern herab. Neanden schnürte es die Kehle zu. Hatte sie auch gestern schon so schlecht ausgesehen? Reglos stand seine Mutter da, blickte mit starrer Miene zu der mächtigen Eiche hinüber, deren Äste die Heimstatt trugen, in deren Räumen einst Isirada gelebt hatte. Isirada und Ogea. Die Aura dumpfer Resignation, die sie umgab, wurde stärker. Schwängerte die stille Nachtluft mit ihrer Qual. Ein scharfer, altvertrauter Schmerz schnitt durch seinen Magen, als die Emanationen ihres Leids über ihn hinwegspülten und sich mit seiner eigenen Trauer und Scham vermischten. Rasch eilte er zu ihr herüber. Sie spürte ihn kommen und wandte den Kopf zu ihm. Ihre Augen waren voller Schmerz, Bitterkeit und Verzweiflung. »Hätten es erkennen müssen, Neanden«, sagte sie leise. Neanden fuhr zusammen, als hätte sie ihm ins Gesicht geschlagen. Er starrte sie an, unfähig zu antworten, unfähig, seinen Blick von ihrer gramzerfurchten Miene abzuwenden. Ein Beben lief über ihre schmale Gestalt, ließ sie einen Moment lang schwanken. »Wir sind doch Elfen«, rief sie gequält. »Hätten wir nicht irgendetwas spüren müssen? Uns war er am nächsten. Er war doch so oft bei uns. Zusammen mit Isirada. Wir saßen ihm direkt gegenüber, haben ihm in die Augen gesehen. Wir hätten...« »Hör auf, Mutter!« Neanden wich ruckartig von ihr fort. Seine Hände ballten sich zu Fäusten und er atmete schwer. Vermochte kaum noch genug Luft an dem stählernen Reif vorbeizuzwingen, der seine Kehle umschlossen hielt. Sie musste es nicht aussprechen. Es gab keinen Tag, an dem er sich nicht die gleichen Fragen stellte. Keinen Tag, an dem seine Seele nicht vor Hass und bitteren Selbstvorwürfen blutete. »Wir konnten gar nichts tun«, presste er mühsam hervor. »Ogiers Zauber war einfach zu stark. Er hat nicht nur uns getäuscht, sondern unser gesamtes Volk. Selbst die Ältesten haben nie etwas Böses in ihm gesehen. Wie hätten da wir seine Lügen durchschauen können?« Die Worte schmeckten schal auf seiner Zunge. Zu oft hatten sie bereits hier gestanden, hatten versucht, eine Antwort auf ihre quälenden Fragen zu finden. Irgendetwas, das die Last ihres Versagens und ihrer Schuld ein wenig leichter hätte machen können. Es war eine vergebliche Hoffnung. Er wusste es, und sie wusste es auch.